ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Axel Jansen, Musik- und Modefotograf in SWR 1 Leute. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Wir haben gesagt, wir duzen uns. Du bist aus dem Ländle, international erfolgreich, warst 3 Jahrzehnte lang unterwegs, viele Stationen, London, 9 Jahre warst du in Paris, Berlin und jetzt Besigheim. Ist das sowas wie so nach dem Motto, naja, New York und London und Co., wenn man einen Ort wie Besigheim haben kann?
Richtig, nein, ich war eigentlich schon immer wieder in der Heimat. Ich habe das nie vernachlässigt. Ich habe da Freunde. Ich habe ja eigentlich mal früh Musiker werden wollen und die ganze Bands und die ganzen Beziehungen von damals habe ich immer noch erhalten. Und darum war das immer auch so, wenn ich hier war, eine schöne Zeit, die wir dann hatten. Und klar war ich überall draußen, aber ich habe dann immer so gedacht, mein Archiv habe ich, nachdem ich dann 4-mal umgezogen bin, irgendwann mal bei Muttern im Keller eingelagert. Und das war dann immer so das Zentrum, wo ich mich rumgedreht habe. Jetzt auch die große Ausstellung mitentstanden ist und so weiter. Aber ich war nie wirklich, also ich war schon weg, aber ich war nicht wirklich so, dass ich es abgelehnt hätte. Ich war vielleicht in Paris mal eher so richtig verheimatet, diese 9 Jahre, wo ich aber auch überhaupt nicht geplant habe, dass ich da hinkommen wollte. Ich habe nicht irgendwo eine große Liste gehabt, wo drauf steht, wann will ich wo sein. Das hat sich irgendwo immer ergeben.
Ja, wo es einen dann so gerade hinführt. Jetzt bist du in Bönnigheim geboren, bist jetzt wieder in Besigheim.
Ja.
Hast gerade gesagt, ja, Paris war so ein Stück Heimat. Was bedeutet dir denn jetzt so im Rückblick die Heimat hier heute?
Paris war ein Stück Heimat, liegt auf dem gleichen Breitengrad oder ähnlicher Breitengrad. Ich glaube, es ist auf jeden Fall diese Wetterbedingungen hier, diese Wohlfühllandschaften und diese Plätze, die man kennt aus der Kindheit. Es gibt ja auch schon so ein Gefühl für Heimat.
Hast du so einen Geheimtipp in der Heimat, wo du sagst, am liebsten würde ich es nicht verraten, aber jetzt musst du?
Nein, aber das Hörnchen in Besigheim, das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Da jogge ich auch immer vorbei, mache da kurz mal, das sieht man meistens den Sonnenuntergang, schick meinen Freunden in L.A. diese Bilder und die sagen, oh, das ist ja fast wie bei uns. Ist ein bisschen California-Feeling da an dieser Stelle und deshalb fühle ich mich da eigentlich wohl. Und Besigheim ist ja der schönste Wein Deutschlands.
Also von das dem her. Hörnchen speichern wir als Geheimtipp in jedem Fall ab.
Okay, wird geschnitten.
Gab es denn für dich, wer so viel unterwegs ist, einfach auch bedingt, du bist Modefotograf, du warst lange Zeit Musikfotograf, das war natürlich ein internationales Geschäft. Gab es für dich so diese Suche nach Ankommen an einem Ort?
Nee, ich bin eigentlich da, wo ich bin, immer auch schon zu Hause auf eine Art. Also darum ist dieses Heimatgefühl nochmal extra, aber ich fühle mich fast immer in dem Moment, wo ich bin, so ziemlich gegenwärtig an dem Ort, in dem ich gerade bin. Also ich habe da gar keine so große Distanzen. Manchmal geht mir Berlin dann auf den Keks, weil das dann schon immer auch lauter und auch so ein bisschen doppelt so schnell wie alle anderen deutschen Städte zumindest mal. Aber ja, nee, gibt es da keine so bedingte Gefühle für.
Jetzt weiß ich nicht, wie du ein Verhältnis zu Zahlen hast. Wahrscheinlich ist das gar nicht zu beantworten. Hast du eine grobe Ahnung, wie viele Fotos du in deinem Leben gemacht hast?
Wie viele?
Ja, wie viele?
Das ist ja immer auch relativ, also wie oft man den Auslöser drückt oder wie viel Bilder nachher rauskommen aus dem Ergebnis und dem Auslöser drücken. Und manchmal braucht man ja nur einmal auslösen, das heißt, man hat nur ein Foto. Aber ich würde mal sagen, Fotos, die nachher Bestand haben, jetzt auch in dem Katalog, oder bei der Ausstellung haben aus 3.500 Bilder quasi die ganze Ausstellung in den Katalog geformt auf eine Art. Und aber ich habe sicherlich damals, es war das Glück von Corona für mich, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, konnte wirklich wochenlang im Keller sitzen und scannen. Und ich habe, glaube ich, 7.000 Bilder gescannt, außer aus dieser Negativgeschichte, die wir damals, hat man ja nur negativ fotografiert. Das weiß man vielleicht heute auch nicht mehr so. Bild war ja nie instant. Und das Lustige ist, heute denken auch alle, ja, ich habe immer ein Foto. Von jeder Gelegenheit habe ich ein Foto. Aber ich war oft damals der Einzige, der ein Fotoapparat in der Hand hatte und ein Bild gemacht hat.
Das erste Foto, das hast du mit 8 Jahren schon gemacht. Was war das für ein Motiv?
Ich habe damals diese Rollei-Kamera von meinem Vater, das war so eine Kamera, wo man von oben reingucken musste
und
die ganze Welt auch schon, also damals in dem Alter auf jeden Fall groß und schwer. Und da war die Welt immer umgedreht, stand auf dem Kopf, war spiegelverkehrt. Und es war schon faszinierend. Du hast irgendwo reingeguckt, das kann man heute mit den ganzen Screens und so gar nicht mehr so nachvollziehen. Aber ich habe da reingeguckt und ich war in so einer Art Traumwelt. So, für mich. Und ich habe damals diese Kamera geliehen bekommen von meinem Vater mit einem Belichtungsmesser und konnte damals in der Grundschule diese kenianische Grundschullehrerin, die zum Austausch bei uns war, fotografieren. Und die Bilder sind sogar was geworden, obwohl ich noch nie Fotos damit gemacht habe. Man muss da die Belichtung messen, man muss sich irgendwo mit der Person irgendwie auseinandersetzen, die man fotografiert. Da kamen ein paar schöne Bilder raus und das war eigentlich mein... Ja, meine ursprüngliche Initialzündung, die mich dann so für das Medium begeistert hat.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast da reingeguckt und bist in einer Traumwelt gelandet. Wie viel von dieser Traumwelt, von dem kleinen Achtjährigen, ist denn nach 30 Jahren Musik und Modefotografie noch da?
Es kommt drauf an, wen du fragst. Also wenn du meine Freundin fragst, dann sagt die sicher, der lebt total in der Traumwelt. Aber nee, ich habe ja genug Realitätsbezug und bin auch ja im Verband, im BFF, im Vorstand und so. Da muss man das ziemlich realistisch sein. Genau, ist der Fotografenverband. Das ist der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter, der hier sogar in Stuttgart entstanden ist. Und da muss man schon realistisch sein, muss man normales Business machen. Aber ich würde mal sagen, in meiner Fantasie, in den Vorstellungen, die ich habe, habe ich schon so einen erweiterten Raum, den ich gern bespiele und Freude habe, immer noch wie ein kleines Kind, wenn ich ein Bild mache und das Bild da irgendwas berührt von der Idee, die ich im Kopf hatte.
Was sagst du denn jungen Menschen, die heute diesen Traumberuf Fotografin, Fotograf vor Augen haben? Worauf kommt es an?
Auf die gute Idee, auf das Engagement, auf dass man sich praktisch auf sich selber einlässt und in gewisser Weise auch Selbsterkenntnis für sich und das Medium mitbringt. Und dann ist natürlich der Markt ein anderer als damals. Ich glaube, damals war einfach viel mehr Geld da, viel mehr Möglichkeiten. Man brauchte viel mehr die Fotografie. Heute musst du auch filmen können eigentlich. Also es läuft ja nicht nur mit der Fotografie, sondern du musst oftmals auch ein Bewegtbild mitliefern in der klassischen kommerziellen Fotografie. Also das heißt, man muss sich schon viel weiter aufstellen. Und ich glaube aber, wenn das, die Begeisterung da ist, die Türen sind offen.
Das alte Stichwort Leidenschaft ist dann ganz wichtig nach
richtig.
Wie vor. Ne?
Ja.
Wobei es ja so unterschiedliche Bereiche gibt. Also ob jetzt Porträtfotografie, Naturfotografie. Du bist jetzt in den Bereich Musikfotografie zunächst reingerutscht, will ich mal sagen. Weil du hast eben schon mal so anklingen lassen, da gab es auch eine Musikszene, mit der du verbandelt warst, oder?
Genau, ich wollte eigentlich ja gar nicht Fotograf werden. Also ich wollte eigentlich was völlig anderes. Ich wollte nach der Schule Grafikdesign studieren, weil ich das Abi-Zeitung habe ich ganz gut gemacht. Ich konnte ganz gut zeichnen und malen und habe gedacht, ja, ich gehe mal so Richtung Bewerbung und schau mal, was da läuft. Hat aber so im Hintergrund immer die Idee, dass ich mit meiner Band, die man damals schon irgendwie gut bespielt hat, irgendwann mal vielleicht doch ein Hit landet. Hat natürlich dann nicht geklappt. Man hat dann unterschiedliche Bands und unterschiedliche Konstellationen. Es war ja damals, ich war auch viel in Biedigheim, gab es ja diese Bands, die damals noch gar nicht so berühmt waren wie Pur, Camouflage, und da gab es eine schöne Musikszene drumherum und da hat man sich aufgehalten. Und dann ist es so weitergegangen, weitergedriftet, bis zu dem Moment, als dann irgendwie meine Band dann auch gefragt hat, ja, wir brauchen ja Fotos und dann, ja, du hast eine Kamera, hatte ich ja auch noch vom Vater. Und dann habe ich angefangen, die Bands in der Umgebung, damals Freiberg, Bönigheim und so weiter, zu fotografieren.
Du hast in den 90er Jahren 132 Plattencover fotografiert. Wenn du aus dieser großen Kiste jetzt eins rausgreifen müsstest, welches würdest du ziehen?
Oh, die Frage hat mir lustigerweise noch kaum einer gestellt. Aber ich würde mal sagen, Quadratur des Kreises mit Freundeskreis war damals auch fotografisch für mich so ein Wendepunkt nochmal, weil ich auf einmal total dokumentarisch gearbeitet habe. Davor war ich mit den gekrossten Filmen so ganz bunt in dieser eher Eurodance-Welt auch teilweise mit drin. Und dieses Cover war so auch gestalterisch so ein Wendepunkt und auch ein Lied und ein Song und Inhalte, hinter denen ich stand.
Wer das Cover jetzt nicht vor Augen hat, kannst du es mal kurz beschreiben? Was ist drauf zu sehen?
Da ist drauf zu sehen, die Inspiration kam aus der Architektur. Da ist ein großer, runder Tisch, der sogar durch die Lampe, die quasi über dem Tisch hängt, durchfotografiert wurde. Und an dem Tisch sitzen die vier Musiker. Und jeder Musiker hat quasi sein Privathobby in der Hand. Das heißt, man sieht die Köpfe von oben, die Hände auf dem Tisch. Und der eine macht Kreuzworträtsel, der andere hat ein, ich weiß gerade gar nicht, was da alles drauf ist. Aber sind praktisch die Items, die mehr oder weniger privat von denen damals jeweils irgendwie benutzt wurden. Das war die Idee.
Wo kommt denn so eine Idee her für so ein Cover dann?
Ah, die kommt ja irgendwo aus vielen Quellen. Also in dem Fall war es, glaube ich, eine Architekturzeitschrift, die man dann hatte. Und dann war diese Idee mit Quadratur des Kreises, die gab es ja auch schon. Und da hat man Ping-Pong gespielt, da waren 3-4 Leute beteiligt. Und dann entwickelt sich so eine Idee irgendwann mal, bis dann die Entscheidungsträger, in dem Fall die Musiker, gesagt haben, ja, machen wir.
Wenn du jetzt so ein Foto siehst oder überhaupt ein Foto, worauf guckst du denn als allererstes?
Oh, das ist ja total komplex, aber jetzt würde ich mal sagen, es gibt ja viele Ebenen, wo man drauf gucken kann, aber ich glaube, die Energie, der Enthusiasmus, die, blödes Wort, Wahrhaftigkeit, erkennt man im Foto. Also ich glaube auch, wo man jetzt irgendwie so auf dem Handy, habe ich ja auch 1000 Fotos, aber auf jedem Instagram-Account fällt auch dieses eine Foto auf, das irgendwie ein bisschen mehr besonders ist. Und da gibt es ganz viele Richtlinien. Also in der Mode gibt es unterschiedliche, wie in der Architektur, in der Landschaftsfotografie, nach dem man sich richten kann. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt die Liste erfüllen würde, wo drauf steht, ah ja, okay, die Haare müssen stimmen, das Setting muss da sein, wäre das vielleicht immer noch kein tolles Foto, weil die Begeisterung beim Machen vielleicht dann nicht rüberkommt.
Jetzt hast du den Begriff Wahrhaftigkeit gerade gewählt. Du schreibst aber auch von der Wahrheit, die es eigentlich so nicht gibt, weil jeder hat natürlich seine eigene Wahrheit.
Ja.
Das macht es ja dann wiederum so schwer. Ne?
Das ist ja die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit, die jeder für sich selber hat. Darum ist also subjektiv, objektiv, darum ist Fotografie eigentlich auch so ein bisschen, ich finde in Deutschland immer noch so nicht so hochgehaltenes Kulturgut. Ich habe ja lang genug in Frankreich gelebt, da wird Fotografie völlig anders betrachtet. Da haben sie wirklich nochmal einen anderen kulturellen Blick auch drauf. Bei uns ist das so in der Nachkriegszeit ein bisschen untergegangen. Da gibt es diese Becherschule in Düsseldorf, aber es gibt jetzt nicht diese ganze Pop- und Musikfotografie, die es vor allem in England, Frankreich, New York auch gab. Das ist bei uns ein bisschen stiefmütterlich gewesen. Aber dafür kämpfe ich auch. Das ist ein Grund auch, warum ich inzwischen auch im Verband auch bin, dass die Fotografie als solches gesellschaftlichen höheren Wert bekommt.
Fotografie ist deine Ausdrucksweise, wenn es jetzt nicht die Fotografie geworden wäre. Du hast es eben schon mal anklingen lassen. Du wolltest ursprünglich gar nicht Fotograf werden. Was wäre deine Ausdrucksform?
Ich würde Musik machen, Gitarre spielen, was ich auch immer noch mache. Ich spiele viel, habe auch beim Opening von der Ausstellung in der Landesvertretung in Berlin Gitarre gespielt mit so einem DJ, so meinem Freund Ali von Tiefschwarz, der auch aus Stuttgart kommt, haben wir so ein bisschen Krautrock-Set so imitiert, was ich ganz schön fand.
Ist da vielleicht immer noch ein bisschen Trauer dabei, dass es mit dem großen Hit und der eigenen Band nicht geklappt hat?
Nein, gar nicht. Ich bin froh drüber. Nein, ich muss wirklich sagen, ich war ja ganz nah dran an Tic-Tac-Toe, wo man ja weiß, wie es dann geendet hat, an Falco, wo der auch leider so, ich war ganz nah dran an vielen Acts und finde toll, dass die Fantastischen Vier immer noch so einen hervorragenden Job machen, Freundeskreis auf eine Art mit Max auch immer noch ganz gut existieren, aber so viele andere Geschichten und Hintergrundsachen, die ich mitbekommen habe, bin ich eigentlich froh. Ich habe einen Beruf, ich habe auch 3 Kinder, ich muss da immer auch morgens aufstehen und irgendwann mal auch schlafen gehen. Ich bin ganz froh eigentlich über meinen Rhythmus und dass ich mit dem Tageslicht arbeiten darf manchmal.
Ja, mit all diesen Einblicken in diese Musikszene, wie schaust du denn dann auf Künstler, wenn du sie fotografierst? Also hast du da vielleicht so Kategorien, so nach dem Motto, ja, der Künstler fällt in die Kategorie, die Künstlerin fällt in die Kategorie, gibt's das?
Nee, ich glaube, man merkt, wenn einer genau das macht, was er auch wirklich so vermitteln will, da spürt man einen Unterschied und dann ist dann fast egal, welche Kategorie. Ich war ja in Frankreich bei Alan Walker beim Videodreh dabei, durfte da die Fotos machen mit Ava Max und da würde ich mal sagen, Alan Walker ist eigentlich genau das, was er eigentlich vermittelt in dem Moment. Der ist auch nicht mal privat mal anders. Der ist so, wie man ihn kennt aus allen Videos und Auftritten.
Wo hast du vielleicht mal Überraschungen erlebt? Gibt's doch bestimmt auch.
Ah, ich glaube, die allergrößten Überraschungen waren damals, als ich die ganzen Eurodance-Geschichten gemacht habe. Also es war in den 90ern, wer es nicht weiß, ist übrigens gerade wieder echter heiße Scheiß. In Berlin, die Gen Z-Leute legen Eurodance mit Techno, mischen
die. Kommt ja alles wieder, geht in Wellen.
Genau, hört man sicher gleich hier, den Hotshit aus Berlin. Aber nein, ich meine, da war teilweise die Aufgabe, darum gibt es auch da viele Farbexperimente bei diesen Plattencovern, da war die Aufgabe, hey, pass mal auf, also nicht beide richtig scharf abbilden, weil vielleicht tauschen wir die noch irgendwann mal aus.
Ist ja krass, ja. Oder? Und was hast du da gesagt? Ja, mache ich mit?
Oder? Nee, ja klar, ich habe ja Spaß gehabt, unscharfe Bilder hier mit den Farben spielen, war ja eigentlich, war es für mich eine wirklich diese 4-5 Jahre, wo ich das exzessiv gemacht habe, fast jeden Tag ein Plattencover, mehr oder weniger, also für jede Woche ein Plattencover, eine Single, und da gab es ja diese LPs dann auch noch davon. Also es war irre. Und da hatte ich richtig Spaß am Experimentieren.
Hast du denn als Fotograf schon gespürt, ja, das sind Künstler, die werden ihren Weg gehen und die werden auch über Jahrzehnte, beispielsweise die Fantastischen Vier, hast du ja auch schon ganz früh begleitet, die werden durchhalten in dieser Branche?
Nein, überhaupt nicht. Also ich war ja damals eher... Ja, ich habe so eher so Grunge-Gitarrenmusik gehört und dann kam dieser Anruf, die Fantastischen Vier habe ich ja zum ersten Mal fotografiert, als wir für das Stadtmagazin Lift damals die Kampagne gemacht haben. Und da gab es dann die Idee, wir haben mehr zu bieten als Blasinstrumente, Fantastische Vier, da gab es ja für jeden Ware zu Schlauch bei. Und Michael Gate gab es für jeden so ein Motto. Und ich hatte dann von Hip-Hop gar keine Ahnung, das war für mich echt weit weg in dem Moment, und von deutschem Hip-Hop auch überhaupt nicht. Dann war das ja so lustig an dem Tag, ich habe die Instrumente ausgelegt, war ein heißer Tag, ich habe Getränke besorgt, ich war kurz weg und die kamen dann nach Ludwigsburg in die Marstallstraße, ist die alte Turn- und Taktische Post gewesen damals, haben die Instrumente entdeckt und haben Lärm gemacht um 1 Uhr irgendwie und haben die ganze Nachbarschaft hat angerufen und durchgedreht und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was passiert hier? Bär mit einem großen Autotelefon hat Termine gemacht, der hat gedacht, was ist denn hier los? Immer die Musik ist mir überhaupt nicht irgendwie nah, die sind aber lustig. Und dann hat sich halt natürlich rausgestellt, dass die über Jahre A, das richtige Konzept hatten und B, eigentlich ihren Weg verfolgt haben auf eine Art, die es eigentlich ja kaum eine andere Band in Deutschland geschafft hat.
Du hast von Falco Fotos gemacht, kurz vor seinem Tod.
Ja.
Wie hast du ihn als Mensch erlebt?
Das war natürlich so damals für mich den größten Künstler, den ich bis dato vor der Kamera hatte. Und es war wirklich so, war ein bisschen Aufregung da. Die kamen ja alle nach Ludwigsburg. Also da gab es auch noch keine Filmakademie. Es war ja wirklich so, ich habe mich auch selber gewundert. Da gab es Kontakte über Tic-Tac-Toe. Die Plattencover habe ich ja komplett und die ganzen Pressefotos auch mal ein Tourbuch mit denen gemacht. Da gab es diese Kontakte und dann hat es auf einmal geheißen, Falco kommt. Und ich natürlich, wow, toll. Ich habe einen Falco erlebt, der damals, der wollte sich ja ein bisschen erneuern, der total angekommen war auf seine Art. Hat sie einen Brilli frisch machen lassen, auch am Zahn, und wollte nochmal, als damals hatten wir das auch in Absprache mit dem Management, mit Falco, Kommissar 2000, da haben wir die Haare blondiert und so weiter. Wir waren privat mit dem damals noch in Stuttgart, auch weil er im Stuttgarter Hotel war, im Marriott, glaube ich, haben wir die Haare gefärbt bei ihm, saßen da die halbe Nacht in seinem Hotelzimmer und hatten eine extrem entspannte Zeit. Er war ja schon einmal so durch mit allem und wollte noch mal starten.
Wie hast du das passende Motiv gefunden für Falco?
Das entsteht ja immer über ganz viele Zufälle auch und über ein paar Menschen, mit denen man kommuniziert. Also es gibt oftmals so eine grobe Idee, das war Kommissar 2000. Dann aus der groben Idee bricht man das ein bisschen runter, dann guckt man sich die Sachen an von Dune, der Wüstenplanet mit Sting, mit den blonden Haaren, und hat dann da so eine Idee. Damals war blau als Hintergrund auch so eine starke Farbe. Dann hat der Stylist damals einen Hund dabei gehabt. Dann war auf einmal so, lass mal doch mit dem Hund hier irgendwie auch so ein bisschen rumspielen. Glaub sogar, der Hund hatte schon den Nagellack dran, und aber auf einmal auch, kann man ja auch nicht planen. Also man kann ja auch einem Künstler nicht einen Nagellack lackierten Hund in den Arm drücken und sagen, hey, nimm den mal in den Arm, da muss ja ein Feedback da sein, aber das war da irgendwie so, oh, ist ja toll.
Wenn du das vorher schreibst, wir werden mit einem Nagellack lackierten Hund Fotos machen, würde wahrscheinlich auch jeder sagen, Moment mal, oder?
Genau, genau. Darum, also ich würde mal sagen, die Magie steckt eigentlich auch in den Momenten, die entstehen.
Und dennoch sagst du, es ist eine Inszenierung des Bildes. Also wie viel Inszenierung und wie viel Spontanität bleibt da?
Sagen wir mal so, ich bin ja Profi auch. Das heißt, man hat eigentlich ein Gerüst, das komplett funktioniert. Man hat auch eigentlich so eine Art Drehplan, ein Timing. Da machen wir die Bilder, gehen wir später, machen wir die Bilder. Hier gehen wir raus, Outdoor-Location, Indoor-Location. Das hat man schon. Man hat auch wirklich alle Zutaten da. Aber das ist ja nur ein Gerüst. Und dann fängt man mit Spielen an. Und dann würde ich jetzt mal behaupten, kreiert man eine Atmosphäre, die losgelöst ist von dem, was man vielleicht ursprünglich auch mal geplant hat.
die Freiheit braucht dann eben die gute Vorbereitung wahrscheinlich. Das hängt miteinander zusammen. Ja. Und dann sind sehr viele Fotos entstanden von Falco unter anderem. Und da gibt es eine ganz besondere Geschichte, weil du später nochmal unveröffentlichte Fotos entdeckt hast. Wie war das denn?
Ja, die habe ich nicht nur entdeckt, sondern es war ja mein großer Triumph. Ich habe Falco hier in Ludwigsburg. Ich darf das Cover sogar selber gestalten, habe dann mit einer Agentur in Stuttgart quasi das Layout schon angefangen und dann kam der Anruf, Falco gestorben, leider. Der ist da irgendwie wieder in auf der Domrep zurückgefallen in seine alten Habits und hatte diesen Autounfall. Und dann gab es den Befehl von oben, von der Erbengemeinschaft, von der Plattenfirma, nicht die neu kreierten Fotos zu verwenden für die ganzen Veröffentlichungen, weil man nicht mit dem neuen Image raus wollte. Und damals, ist heute ein bisschen verändert, damals durfte man nicht 20 Jahre Bilder veröffentlichen von jemand, von einer gestorbenen Persönlichkeit. Nach 20 Jahren fällt das Copyright quasi wieder Fotografen in die Hände. Heute sind es nur noch 10 Jahre, aber damals musste ich einfach warten, bis die Bilder rauskamen. Und die hatte ich auch total vergessen, weil klar war es, in dem Moment war es wirklich so ein großer, ich habe gedacht, jetzt ist die Karriere vorbei, bei mir auch, weil es irgendwie so, hat man was Tolles und dann zerfließt es einem durch die Hände. Und dann ging ja bei mir ganz viel anderes irgendwie auf einmal los und ich hatte die Bilder wirklich vergessen, bis zu dem Moment, als ich über Bekannte, den Walter Mayer, ein sehr guter Journalist, der damals von Focus auch gearbeitet hatte, dass der auf einmal, weil er auch Falco-Fan war, ein Rieseninteresse dran hatte, dass man diese Bilder nochmal aus der Schatulle holt.
Was ist das perfekte Bild? Axel Jansen bei uns in SWRs Leute. Stellst du dir als Fotograf die Frage? Gibt es das perfekte Bild?
Ich glaube, es gibt wie die Mona Lisa auch in der Fotografie einfach Klassiker. Die sind auf eine Art perfekt, aber Perfektion ist ja nie das perfekte Bild, sondern das sind diese Frequenzen, die im Bild, diese Unperfektheit vielleicht auch am Ende, die dann nachher einen anspricht.
Nach 30 Jahren jetzt in der Musik- und Modefotografie und jetzt zurück in Besigheim zu sein, schaust du heute mit anderen Augen auf diese gesamte Branche, was du da erlebt hast? Wie ist das?
Ich bin da immer noch drin in der Branche auf eine Art. Ich habe auch so ein bisschen, das ist ja jetzt auch schon seit vor 30 Jahren gerade in der Musikfotografie vom Schwerpunkt her gewesen. Ich bin sicher ein bisschen auch so mit dem Oeuvre und dem Ganzen so ein bisschen einen halben Schritt und kann das auch nochmal beobachten und wundere mich. Also es ist wirklich ein Kurs in Wundern. Kannst du jetzt irgendwie irgendeine Seite aufschlagen und da ist immer, irgendwie wundere ich mich, warum ich da war, wie ich da hinkam, warum ich jetzt irgendwo dieses Projekt gemacht habe.
Und machen wir direkt mal, ja, wir schlagen eine Seite
Test
auf. So,
okay.
Was ist drauf zu sehen? Beschreib doch bitte mal.
Da ist ein junger Mann, der damals in Paris gerade eben eine Modelkarriere gemacht hat. Den haben wir für Giro Totem. Das ist eine Presseagentur, die aber damals total berühmt war. Die hatten die ganzen belgischen Designer, Raf Simmen, Veronique Branchino, Dries Van Noten, also damals diese Big Six, die aus dieser Antwerpener Schule nach Paris kamen. Und wir hatten da quasi eine Veröffentlichung gemacht für diese Presseagentur, weil die diesen Schmuck, der da drauf ist, da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr genau, was das für ein Designer war. Ich glaube sogar, könnte sogar Heide Ackermann gewesen sein. Haben wir da ein Foto gemacht, eine kleine Fotoserie.
Was dieser junge Mann trägt, obenrum erstmal nichts, außer am Hals. Und das sieht fast aus wie ein Gürteltier, was ihn da an die Kehle will.
Genau,
so ein bisschen.
Großes Schmuckstück, eine große Fashionkette, würde
ich
jetzt mal sagen.
Und als würde er an der Schulter geblendet von einem Laserschwert.
So genau, das war eigentlich so, ich fand das Bild so ein bisschen so arg, wie soll man sagen, neutral. Und darum war eigentlich die Idee irgendwann mal, okay, dieser Schmuck reflektiert auch. Und ich habe den dann ins Sonnenlicht gestellt und dabei kam dieses Bild raus.
Lässt sich sagen, inwiefern sich Mode und Musikfotografie unterscheiden?
Ich habe mich ja eigentlich von dieser Musikfotografie langsam zur Mode geschlichen, weil ich diesen Stil immer, jede Band hat ja ihren Stil und Platte hat irgendwie so eine Ausrichtung, hat immer so eine kleine Geschichte, die man erzählt. Aber man ist da in der Welt relativ gefangen. Und mich hat dieses Spiel auch mit Kleidung, also ist ja wie so ein Maler eigentlich. Man hat eine Figur, man hat ein Kostüm, man hat einen Hintergrund, wenn man so total reduziert, hat mich begeistert, dass ich dann noch mehr Spielmöglichkeiten habe. Und darum war ich dann schon, okay, das war ein natürlicher Schritt für mich. Es gibt auch ja Fotografen, die machen nur Musik. Ich habe den Anton Korbein getroffen, der ist ja nur in dieser, der macht ganz ganz wenig Mode. Und mich hat es aber relativ früh in diese Modeebene getrieben, weil ich gemerkt habe, da habe ich mehr Spielraum und mehr gestalterische Möglichkeiten.
Können wir ein paar Namen aufzählen? Leningrad Cowboys hattest du, Nina Hagen, Lemmy Kilmister, Moby, ganz viel Tic-Tac-Toe, die Fantas. Hast du dir inzwischen, du bist ja immer noch mit der Branche verbandelt, hast du dir alle Träume erfüllt oder wer ist noch auf deiner Liste?
Also du meinst einen Prominenten? Nee, das gibt da immer wieder, ich war damals, wollte ich unbedingt die Björk fotografieren. Die hatte ich leider nie bisher fotografiert. Dafür viele andere, das ist ja immer ganz lustig. Nee, aber es gibt immer wieder Namen oder so Hollywood-Schauspieler, wo ich denke, würde ich gern auch mal ein Bild von machen oder ein Porträt. Aber ich habe jetzt da gar keine speziellen Namen, weil das ist so, wie gesagt, ich wollte ja unbedingt die Björk machen und dann ist so ganz viel anderes losgegangen. Darum denke ich am besten, ich nehme da niemand vor, großartig, dann bleibt die Türe offen.
Wie funktioniert sowas generell? Wie können wir uns das als Laien vorstellen? Ruft dann jemand von einer Musikagentur an und sagt, ah, wir haben gehört, du bist ein guter Fotograf, könnten wir uns vorstellen oder wie läuft es?
Das ist auch das Lustige in dieser Branche, das gibt ja auch kein, das ist auch wenn ich so mit jungen Fotografinnen rede, das ist ja, gibt ja keine Liste, die man abarbeiten kann. Man kann nur gucken, dass man viele Punkte erledigt, aber manchmal schickt man dann sein Portfolio nach A und Anruf kommt von B. So. Oder Anruf kommt von irgendwoher, wo man gerade überhaupt nicht mitrechnet. Oder Projekte entwickeln sich irgendwo weiter. Gerade dieses neueste Projekt, wo wir jetzt letztes Jahr in Atlanta waren mit dem Goethe-Institut, hat sich aus einer, ich kenne in Berlin so eine diverse Gruppe an Modedesignern, Musikern, Yoga-Lehrern, das sind alle irgendwie so Gen Z, jung, dynamisch. Und mit denen habe ich ein großes Projekt fotografiert. Eigentlich eher aus Eigeninteresse. Und mit dem ist man dann auf einmal, da gab es auf einmal dann diese Kontakte zum Goethe-Institut, dann gab es diese Kontakte über nachhaltige Mode, dann gab es diese, und auf einmal wird praktisch aus so einer puren Idee ein Projekt, das dann nachher einen über 1, 2, 3 Jahre manchmal verfolgt.
Klingt so, als würde sich aus den Dingen häufig vieles ergeben.
Ja.
Wie wichtig ist es, oder sagt mal vielleicht einfach eine Eigenschaft, die besonders wichtig ist als Fotograf? Ich könnte mir da einiges vorstellen.
Also ich glaube, also mir wird da immer vorgeworfen, ich hätte ADHS, was ich überhaupt nicht habe, weil ich eigentlich so total zufrieden, ruhig und in mir selber bin. Aber ich glaube, man muss schon aktiv sein. Ja, das letzte Jahr, glaube ich, 4 Ausstellungen insgesamt. Ich war in 3, 4 Ländern so auch zum Arbeiten. Es hat schon was mit der Aktivität zu tun. Gerade dieser Beruf hatte ich mir auch anders vorgestellt, aber ich bin da jetzt auch, sagen wir so, man muss hinter seiner Arbeit her sein, man muss immer wieder neue Ideen in den Raum werfen, man muss immer wieder Kontakte knüpfen und das letztendlich, es reicht nicht, wenn man einfach ein schönes Bild macht. Man muss es auch kommunizieren können, man braucht den Kontakt, mit dem man es kommunizieren kann, man braucht vielleicht die Galerie, man braucht das Magazin. Früher ging viel über Magazine oder die Plattencover war ein Kunstwerk, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass man wirklich so eine gerade Quadratur des Kreises war, ist ein Objekt eigentlich schon fast als Cover.
Jetzt bist du Musik- und Modefotograf und schreibst noch dazu Yak. Yak kennen wir als Rind. Wie bist du aufs Rind gekommen?
Auch wieder eine Geschichte, die, da kann man ein Buch drüber schreiben, aber ich hatte die Chance und die Gelegenheit, dass ich nach Tibet eingeladen würde zur Dokumentation von einem nachhaltigen Modelabel, das da gerade frisch gegründet wurde. Unter anderem, um dort die Tibeter wieder so ein bisschen mehr in eigene Produktionsweisen zu bekommen. Und dort ist ja das Yak eigentlich das Allerweltstier.
Jetzt dachte ich, du träumst vielleicht heimlich von einer Rinderfarm und das sind so die Signale auf deinen Fotos.
Wahrscheinlich, ich glaube auch. Nee, von der Rinderfarm habe ich nicht geträumt, aber ich war total beeindruckt. Das nennt man ja Greenland dort oben. Ich habe dann nachher eine Vortragsreihe, die ist Dreamland, weil es wirklich auf 4.500 Meter Höhe, man kommt auch nicht ganz so einfach rein. Es gibt da noch keine Direktflüge. Ist auch eine extra Geschichte, wie man dann dort landet in Tibet, aber ich habe es geschafft. 2-mal. Über jeweils 4, 5 Wochen war ich da. Also mittendrin, mitten auch in einem Dorf, das einen direkten Kontakt wieder nach Dharamsala hatte, zu Dalai Lama. Also war auch immer so ganz viele verschiedene Ebenen. Ich war da und man durfte dann, damals war es von Internetplattform quasi die Dokumentation von den Arbeitsprozessen und aber auch diese Yak-Wolle-Produkte, also von Schals, die sie vor allem gemacht haben, bis zu Damen-Herren-Bekleidung, die hat man dann in Szene gesetzt mit den Mitarbeitern dort vor Ort.
Was ist schwieriger, Menschen fotografieren oder Tiere fotografieren?
Es kommt drauf an, wie viel Geduld man hat. Also ich finde, diese Jagdfotos waren lustig, weil natürlich ein Tier sich, also ich habe ja auch eine Serie gemacht mit nur den Jags drauf, das bewegt sich halt in Richtungen, die man nicht unbedingt immer vorhersehen kann. Manche Menschen auch. Ich würde jetzt, könnte eine kleine Liste machen mit Musikern, wo ich auch hinterhergerannt bin. Aber ich würde mal sagen, ja, das ist ja, war ein Riesenspaß. Und diese Ebene mit Jag in dieser Ausstellung ist ja also ein bisschen auch ein Wortspiel mit Jag und Jag. Die Ausstellung hieß ja auch Dong. Das ist ja auch metaphorisch. Es war ein Magazin mal, das ich zusammen mit drei anderen gemacht habe. Und diese Jagd-Idee in diesem Ausstellungstitel ist quasi über die Tierwelt hinaus einfach auch der Hinweis, dass die Realität und die Erkenntnis oftmals zwischen den Zeilen liegt.
Und jetzt hast du gerade angedeutet, ja, es gab so manche Leute, denen du hinterherrennen musstest. Könntest du eine Liste machen? Macht uns natürlich neugierig. Lass mal ein paar Namen raus.
Ich würde mal sagen, Nina Hagen.
Warum war es da schwierig?
Ich glaube, Nina war unglücklich, als ich die damals fotografiert hat in den Looks, die dabei waren, und hat sich ständig umdressen müssen und da dabei auch immer ständig die Location verändert. Also das war ein lustiges Unterfangen. Und da hast du natürlich dann mit zum Beispiel Sachen auch, wie dass ich Lemmy von Motorhead, habe ich ja damals mit den Schüttelbildern fotografiert. Das war so ein Projekt, das ich über mehrere Jahre verfolgt habe. Es war ein Abend, wo auch zum Beispiel Gonzales dabei war. Und dann war irgendwie Lemmy schüttelt, da muss man den Kopf schütteln, das kann man vielleicht erklären, wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt, einfach den Kopf schüttelt. Da habe ich damals eigentlich aus irgendwelchen Zufällen die ersten Bilder gemacht. Das ist inzwischen schon längst auch durch die Werbung durch und überall angekommen.
Wie ist es denn eigentlich bei dir selbst? Lässt du dich gerne fotografieren?
Nee, ich bin ja, das ist ja mein Hauptgrund, warum ich hinter der Kamera stehe, weil ich eigentlich schon immer irgendwie gedacht habe, nee, ich fotografiere gerne, als dass ich vor der Kamera stehe. Okay, ich bin inzwischen ein bisschen exponierter mit meinem Kram, aber ich bin jetzt überhaupt nicht, ich mache manchmal Selfies, klar, aber es hält sich im Rahmen.
Was ist das letzte Foto, was du auf deinem Handy gemacht hast?
Hier im Studio.
Okay, ja, dann sage ich auch herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio, Axel Janssen.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.